Die letzte Woche ist für mich ganz klar geworden, dass ich beruflich nicht mehr auf Nicaragua gehe. Wir haben uns getroffen mit der Chorleitung, dem Chorrat, der gesamten Chorleitung in dem Sinn, Chorleitungsrat, Chorrat. Und es ist so, dass ich wäre im März noch einmal geplant gewesen, auf Nicaragua zu gehen, aber es hat sich dann nicht ergeben, weil die Amerikaner, die jetzt dort auch mitmischen, keinen Termin frei hatten. Und dann habe ich meinem Chef zu Bern gesagt, lass, für mich ist nichts mehr drinnen, im April und im Mai gehe ich nie mehr her. Und so hat sich das jetzt erledigt. Es ist so, dass wir schon länger im Gespräch waren, auch mit der Division Mitte, dass ich dann ab dem Sabbatical-Ende hier 100% ins Chor komme. Dann müssen wir mich halt 100%ig haben. Aber das ist jetzt so offizialisiert und ich freue mich. Und was mir als persönliche Erinnerung bleibt in diesen paar Reisen, die ich machen durfte und den Begegnungen in den letzten 10 Jahren, die ich das Projekt mit aufbauen durfte, ist eine bestimmte Duftkombination. Und zwar, ich habe mir es zur Gewohnheit gemacht, ich bin immer an einem Samstag angereist und dann halb schlafwandelnd am Sonntag am Morgen Gottesdienst, das war mir immer wichtig gewesen, mit meinen Geschwistern. Mit denen, die in diesem Projekt auch beteiligt sind, unter anderem mit ihnen Gottesdienst zu feiern an einem von diesen 2 Standorten. Und ich kann mich erinnern an eine Reise im November, im 24. Habe ich mich parat gemacht am Morgen und auf dem Weg in die Hotellobby, wo sie mich dann abgeholt haben für den Gottesdienst. Und dann ist es so durch einen freien Gang gegangen, im ersten Stock, wo keine Fenster und nichts hat. Das ist ja warm in Nicaragua, etwa 25 Grad immer. Und dann bin ich in dem Gang entlang gegangen und habe auf den Nicaragua-See rausgeschaut, auf den Managua-See, muss ich sagen, und den blauen Himmel gesehen. Und dann habe ich tief eingeschnauft und bin einfach glücklich gewesen. Und zwar, weil die warme Luft um mich herum war und die hat geschmeckt nach Holzfeuer von irgendwoher im Quartier oder vielleicht auch von weiter her nach einer Riesenraffinerie. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist der Duft, der nicht mehr hängen bleibt. Und es war wirklich ein sehr friedlicher Moment für mich in einem Land, wo von einem wirklich unterdrückerischen Regime in der Gewalt gehalten wird, bis jetzt. Und diese Duftkombination ist für mich wahrscheinlich die persönlichste Erinnerung an das Land und die Begegnungen mit wunderbaren Menschen. Sollte mich also mal jemand fragen, wie denkst du, könnte der Himmel schmecken? Also ein Inbegriff von mir für Glück, für Himmelsduft, wäre in dem Moment vielleicht die Antwort, es schmeckt mal wie an einem sonnigen Sonntagmorgen mit blauem Himmel in Nicaragua. Wenn du vom Managua-See raus schaust. Mehr Himmel auf Erde. Oder eben die Duftnoten vom Himmel, das ist nicht Chanel Nummer 5. Das ist wahrscheinlich noch was ganz Exklusives. Wie kann ich auf den Vergleich kommen? Was mich da auf das heutige Thema gebracht hat, ist eine Aussage, die ich von einem Menschen gehört habe, wo ein Christ mit den folgenden Worten beschrieben hat. In jeder Begegnung mit dieser Person spüre ich so viel positive Energie. Das ist jetzt vielleicht nicht unser Vokabular, gell? Positive Energie. Aber es drückt in meinen Augen das aus, was der Mensch hier gesagt hat, von seiner Wahrnehmung her, von seiner Weltanschauung her, was er in der Nähe von dem Christ gespürt hat. Es drückt für mich eigentlich das aus, hey, ich spüre das wunderbare himmlische Parfum von Christus aus ihm rausströmen, die Duftnoten vom Himmel. So wie wir Urknall hören in der Wissenschaft und so wie wir lesen und Gott sprach, ist eins und das Gleiche. Und das ist für mich genau auch das Gleiche. Jeder Mensch in seinem Vokabular drückt es aus. Mit seinem gedanklichen Hintergrund. Hinten nachher ist mir der, den ich da gehört habe, sehr Inspiration, danke Herr Jesus, ist das Wort von Paulus in meinen Gedanken gehangen, und zwar das, was heisst, und jetzt hoffe ich, ich kann es sogar präsentieren, genau. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Das habe ich vergessen. Genau. Und an den hänge ich mich eigentlich, den Wohlgeruch. Der Paulus braucht das Bild aus der römischen Welt und sieht Jesus als einen siegreichen Feldherr, der alles erobert hat und in einem Triumphzug marschiert. Und ich glaube, Silvan, du hast das schon mal irgendwo drin gehabt, also ich habe dich beklaut. Mit dem römischen Triumphzug sind all die erfolgreichen Feldherren geehrt worden, die zurück auf Rom sind, nachdem sie ihre Eroberungsfeldzüge erfolgreich abgeschlossen haben. Und Duftstoffe in Form von eben Weihrauch sind bei diesen römischen Triumphzügen üblich. Und in der Vorstellung von Paulus ist dieser Duft eben wie die Erkenntnis von Gott, die die Menschen schmecken dürfen, wenn der Triumphzug mit Jesus als Feldherr in dem Moment an ihm vorbeizieht. Und nun bleibt es so stark in unseren Erinnerungen wie eine Duftnote, wie das, was wir über den Geruchssinn aufnehmen. Nun bleibt uns so stark in Erinnerung wie angenehme Düfte. Ja, außer vielleicht eben die unangenehmen. Zum Beispiel, wenn du an einem Sommer oben vollgeschwitzt auch noch in die WSB hineinhockst und nachher auch ihr 47-13 verbreiten. Vom Zusammenhang von diesem Vers her wünscht sich der Paulus, dass sein Leben darf wie ein süßer Duft sein, der mit Christus verborgen ist. Ein süßer Duft, der in der Luft schwebt, wo Menschen, die ihnen begegnet, an Gott oder eben an Christus erinnert. Ein Wohlgeruch zu sein, wo Gott ehrt, weil Christus in uns lebt. Besteht also nicht so fest in dem, was wir machen, sondern in der Art und Weise, wie wir es machen. Es kommt nicht so stark auf die Worte oder auf die Taten an, sondern auf die Eigenschaft äußert sich in unserem Wesen, in einer vielleicht unerklärbaren Liebenswürdigkeit, in einem zärtlichen, zarten Umgang mit Menschen, in einer Höflichkeit, in einer Selbstlosigkeit und im Wunsch, andere dort zu stärken, zu erbauen, zu ermutigen. Das ist der Atem und der Duft vom Leben, der mit Christus in Gott verborgen ist und sein Aroma aus dieser Gemeinschaft mit dem eben überkommt. Viel weiter möchte ich da gar nicht jetzt theologisieren, was der Hintergrund von dem Text angeht. Es gibt in der evangelischen Buchhandlung schamlose Werbeblock. Es gibt dort einen wunderbaren Kommentar, den man kaufen und das nachlesen. Und auch im Internet gibt es einen Haufen Seiten für die, die dort unterwegs sind, die wertvolle Infos geben zu dem Wohlgeruch von Christus. Mehr Himmel auf Erden, wie unser Jahresthema ja lautet, ist für mich gerade eben eine Manifestation, also eine Offenbarung von dem, was der Himmel ausmacht. Mehr Himmel auf der Erde ist mit allen Sinn erlebbar und erfahrbar. Und die Beschreibung, die der Paulus da gibt, ist für mich perfekt. Weil mehr Himmel auf dieser Erde das direkte Ergebnis davon ist, was Jesus in uns Christen wirkt. Und wir brauchen so dringend mehr Himmel auf der Erde, auf der ganzen Welt. Es gibt ja auch die andere Seite. In folgen israelischen und jüdischen Informationsquellen, aber aus anderen Gegenden der Welt, weil wir ja Juden überall auf der Welt leben. Und wenn ich lesen, dass ein gewisser neuer New Yorker Bürgermeister als eine von den ersten Amtshandlungen den Schutz der jüdischen Menschen in der Stadt aufgehoben hat, dann ist das für mich die entgegengesetzte Botschaft von Himmel und Erde. Ist das ein Freipass für Gewalt? Ich will da ganz ehrlich sein mit euch. was das Gedankengut und der Geist angeht, der hinter dem steckt. Heutzutage nennt das nicht als arrogant an. Bete ich regelmässig dafür, dass Jesus Gericht spricht über den Geist, der die Menschen gefangen hält und versklavt. Ich bitte Jesus, dass er die Macht von all denen zerbricht, die sich an dieser Macht, an dem Geist orientieren, im Namen von einer und im Namen von einer menschenverachtenden Ideologie Menschen unterdrücken, dass Jesus die Menschen, die das tun, und auch die gefangen sind unter ihrer Gewalt, zu dem einen wahren Gott führt. Dass er sie und die Menschen, die sie unterdrücken, rettet und sie in sein Licht und in sein ewiges Leben führt. Wir wollen uns wirklich und wir sollen uns wirklich nach mehr Himmel auf dieser Erde ausstrecken. Paulus schreibt es in den Christen in Kolossäen so: Richtet eure Gedanken auf die himmlische Welt von Gott aus und nicht auf das, was die irdische Welt da ausmacht, was das System von Macht ausmacht. Gleichzeitig sollen wir und dürfen wir und müssen wir in der Kraft von Jesus Christus jeder Macht widerstehen, die sich gegen Christus, gegen die Juden und gegen Christen einsetzt. Wir dürfen nicht vergessen, dass am Ende von allen Zeiten der neue Himmel und die neue Erde erst dann kommen, wenn der Feind und alle, die sich ihm anschließen, besiegt ist, und zwar endgültig. Und auch zu dem kommt es nicht kampflos. Der Feind stemmt sich bis zuletzt gegen Gottes Herrschaft, gegen seine Königherrschaft. Aber er hat jetzt schon verloren. So ist zum Beispiel der ganze Epheserbrief, nicht nur das 6. Kapitel, für mich grundsätzliche Anleitung für unsere Tage auch heute. Das 6. Kapitel ist immer so, wenn dann einfach eine Zusammenfassung von dem Brief. So ab dem Vers 10, 12. Der erste Teil zeigt von dem Epheserbrief, wer wir in Christus sind und wie wir selber agieren als das. Und der zweite Brief zeigt, wie wir aus dieser Identität heraus, die Christus uns neu gibt, sollen leben und in welcher Haltung wir in diesen geistlichen Herausforderungen sollen begegnen, die sich in dieser Welt gehen. Für mich als Christ ist mehr als mein Himmel auf Erden kein Jahresthema. Es ist ein Lebensthema. Es ist eine aktive Auswirkung in unserer Vertrauensbeziehung mit Christus. Der Epheserbrief zeigt mir, in welcher inneren Haltung als wir als Gemeinde weltweit dürfen leben und zählen wirken. Es ist für mich genetische Information für den geistlichen Kampf, wo wir drin stehen, wo wir vor allem als betende Christen zu führen haben. Es entspricht dem, was 2. Korinther 5, 17 sagt: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Als Christ habe ich einen neuen Geist. Als Christ habe ich ein neues Herz. Als Christ habe ich eine neue Sicht aufs Leben. Als Christ habe ich einen neuen König. Oder wie es in Amerika heisst, wenn eine Firma oder einen Laden übernommen hat, under new management. Als Christ habe ich eine neue geistliche Erbgutsituation. Ich war Finsternis und jetzt bin ich Licht. So wie es heisst, Epheser 5, 8. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen, wie sich Menschen des Lichts verhalten. Da darf ich mit der Hilfe von Jesus jeden Tag in Praxis umsetzen. In allem, was ich bin. So eben wie Epheser 4, 24. Und das gefällt mir das so praktisch, Leute. Wenn ihr es nicht sagt, zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Ich darf jeden Morgen, wenn ich aufstehe und meine Kleider anlege, gerade genau da proklamieren im Gebet. Herr Jesus, ich richte mich auf dich aus. Ich entscheide mich, neu mit deiner Hilfe so zu leben, wie du es für mich als neuer Mensch bestimmt hast. Ich darf in dieser Kraft von Christus so leben und wissen, dass sein mächtige Wirken in mir, das ist die gleiche Kraft, die Gott Jesus von den Toten damit auferweckt hat, dass sein mächtige Wirken, wenn ich bewusst mich nach ihm ausstrecke, dass er das noch jeden Tag noch viel stärker tut. Dass es zu mehr Himmel auf Erden kommt, sodass von meinem Leben durch ihn der wunderbare Duft von seiner Gegenwart mehr rausströmt. Wir sind Heaven Number 7. Wir sind im Himmel seine Perfektion vom Parfüm her, wo wir ausströmen. Die Worte, wo der Paulus an Christen in Kolossäe schreibt, sind darum unmissverständlich. Kolosser 3. Lügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewändli abgezogen. Der alte Mensch mit seinen Verhaltensweisen und hat das neue Gewand angezogen. Der neue, der Mensch von Gott erschaffen ist. Wo immer wieder erneuert wird, dass der Gott, wir können auch sagen Christus, immer besser kennenlernen und seinem Bild, seinem Wesen ähnlich werden. Seinem Charakter. Christus ist Gottes Ebenbild. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und Christus hat in allem, was er da hat, den Vater repräsentiert. In allem, was er gesagt hat. Es geht um unser innerliches Wesen. Unser Charakter, den er ebenfalls eben neu gestaltet hat. Wo wir zu ihm gekommen sind und uns ihm sein Leben gegeben, unser Leben gegeben haben. Wir sollen seinem Wesen immer ähnlicher werden. Wir haben vor ein paar Jahren mal eine Predigerei dazu gehabt. Galater 5, 22 bis 23, vielleicht erinnert ihr euch knapp. Und dort heisst es eben über das Wesen, das zum Ausdruck kommt von Christus in uns. Die Frucht, die der Geist von Gott hervorbringt, ist der Gott in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und dann zwei Verse weiter und im 25. lesen wir dann auch, wie das eben in der Praxis funktioniert, wenn wir den neuen Mensch Christus angelegt haben. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben wollen, wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Also nicht der Mathe Peter, der bestimmt, sondern Gottes Geist. Und das ist das, was wir persönlich immer wieder neu in der Stelle von Jesus einfach ins Gebet führt. Weil so, wie es der Johannes Täufer so gesagt hat, vom Einfluss her von Jesus, geht es auch mehr darum, was mein neues Leben angeht. Johannes der Täufer hat damals gesagt, Johannes 3,30, sein Einfluss muss wachsen, meiner muss abnehmen. Gott lobt mir das Geschenk sie jeden Tag so. Immer ein bisschen mehr. Manchmal bleibe ich und ich teile das nicht das erste Mal mit euch. Manchmal bleibe ich einfach vor Gott still und bete für mich bewusst Psalm 81, 11. Und ich rechne fest damit, dass der Herr entsprechend an mir auch handelt. Ich richte mich auf ihn aus und in der Erwartung und im Willen zu empfangen, was er mir verheißt. Das heißt nämlich, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Mach deinen Mund weit auf, ich werde ihn füllen. Und ich habe ein grosses Mund. Und ich mache das Mund gern weit auf vor Gott. Der Psalmvers hat es in sich und ich möchte euch einfach kurz aufzeigen, was dort so vom Hintergrund her drin steht. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Das ist Gottes Gebot an Israel und auch an uns. Als heutige Menschen, als sein heutiger Volk in Christus, alle fremden Götter zu verbannen. Er sagt das dann und auch heute völlig zu Recht. Er ist Jahwe, der Herr, der ich bin, wo einem Mose in einem Dornbusch erschienen worden ist, der vom Feuer nicht verbrannt worden ist. Der Gott, der mit Israel den Bund geschlossen hat. Er ist, wo sie aus dieser Sklaverei aus Ägypten herausgeführt hat. 430 Jahre sind sie dort gewesen. Kein Freund, Gott hat dir so etwas für Israel gemacht. Mit uns Christen ist es nicht anders. Genauso hat Christus uns aus dieser Finsternis, aus der Versklavung unter der Herrschaft von Satan herausgeführt. Jede andere Findung von Menschen an einen anderen sogenannten Gott wird zu einer gnadenlosen Versklavung für sie. Schaut in die Welt aus und schaut, was passiert. Im Nahen Osten sind gerade 40'000 Menschen mindestens brutal ermordet worden. Von einem fanatischen Regime, das im Namen von einer Religion gegen sie vorgeht. Die Situation ist so schlimm, sie auch ist leider kein Einzelfall. Fanatismus kann ausnahmslos und in allen Kulturen immer wieder in Erscheinung treten. Er zeichnet sich aus durch das unbedingte darauf beharren von einer bestimmten Vorstellung und er verhaltet sich sehr intolerant gegenüber jedem, der von dieser Meinung abweicht. Und zwar in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Und leider, leider, wenn wir im Blick von der Kirchengeschichte als Christen auch zugeben, dass fanatische Anführer sehr viel Leid angerichtet haben. Denke an die spanische Inquisition. Ich denke an einen Zwingli, der wieder Täufer in die Lima geschossen hat. Aber es ist noch gar nicht so lange her, dass vielleicht glimpflicher etwas passiert ist in der Schweiz. Die ersten Salutisten, die von Frankreich her in die Schweiz hineingekommen sind und mit der Helsami angefangen haben, da sind die eingesperrt worden. Das ist im Schloss Chillon, dort bei Montreux, sind die eingesperrt worden. Und dann hat es ein paar beherzte andere Christen gegeben, mit dem Ruderboot raus sind und haben Evangeliumslieder gesungen, dass sie gestärkt werden. So cool. Im Zusammenhang mit Israel und ihrer früheren Situation in Ägypten möchte ich noch hervorheben, dass eben wirklich kein anderer Gott Jesus Volk aus der Versklavung befreit hat, so wie es Yahweh, der Gott von Israel, gemacht hat. Und schon im Alten Testament sagt der einzig wahre Gott, Jesaja 43,11, ich weiß nicht, ob ich den vergessen habe in der Predigtnotiz, Jesaja 43,11. Ich allein bin Gott, ich der Herr, außer mir gibt es keinen Retter. Und darum, Leute, es muss keiner kommen, 630 Jahre nach der Auferstehung von Jesus, zu sagen, ich bin jetzt die wahre Religion. Das ist der einzige richtige Glaube. Forget it. Forget it. Mach dein Maul weit auf, ich werde ihn erfüllen. Gott gibt seinem Volk ein Versprechen. Wenn sie darauf vertrauen, und wenn wir darauf vertrauen, dass er sie versorgt mit allem, dann wird er sie versorgen. Jesus sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Das Gegenteil ist auch mit eingeschlossen. Gott füllt dir dein Maul nicht, wenn du nicht auftust. Weil Gott ist ein Gentleman. Der kommt nicht in einen brutalen Zahnarzt und schreist den Kiefer auseinander. Ein Maul, der nicht glaubt, füllt Gott nicht. Ganz einfach. Das ist meine Initiative. Und ich als Mathe-Peter, als Riesenmann, und ich tue es gerne. Der Spurgeon hat ein gutes Beispiel dazu, wie das aussehen kann. Wenn eine Vogelmutter Futter bringt, Männchen und Weibli, die fliegen ja endlos hin und her. Und die haben den kleinen Vögel nie gesagt, hey, mach den Tentis auf. Die sind schon da. Und die sind unersättlich gierig. Die können kaum warten, die schlingen das Zeug ab und machen wieder. Und stellt euch das mal vor für uns. Wie stehen wir da? Wir Schweizer sind doch dezent. Aber so richtig schöner Latiner, der macht schon. Dame, 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 Signor, dame mas. Gib mir mehr, Herr. So soll unser Leben als Christen sein. So gross soll unsere Sehnsucht sein. Und das zeigt, dass Gott alles in uns füllt, was wir ihm aufdient. Gerade auch heute Morgen. Jeder Bereich von unserem Leben, wo wir ihm aufdienen. Also, wir können unseren Mund und sogar im Mathe-Peter sein, nie zu weit auftun. Er kann es immer füllen. Es ist kein Mund zu gross für Gott, den er nicht füllen kann. Es ist keine Erwartung zu hoch, die du hast an ihn, den er nicht erfüllen kann. Wenn er uns sagt, hey, mach dein Mund weit auf, ich fülle es, dann macht das meine Erwartungen und Wünsche manchmal noch grösser. Weil ich ja alles darf von ihm bitten, wo im Namen Jesus, so wie es Jesus selber sagt, er wird mir auch das geben, was ich dafür bitte, wo im Einklang mit seinem Willen ist. Für mein Leben. Darum tun wir unseren Mund weit auf. Wenn wir ein Bedürfnis spüren, wenn wir Hunger haben, tun wir unseren Mund weit auf, wenn wir ihn um grosse Sachen bitten. Tun wir unseren Mund weit auf, wenn wir verstehen, wie gross der Gott ist, den wir zu ihm beten. Tun wir unseren Mund weit auf, wenn wir auf das vertrauen, was Jesus da hat und nicht das, was uns möglich ist. Wenn wir diese Tage in unserem Jahresthema oder eben in unserem Lebensthema unterwegs sind und uns darauf ausrichten, mehr Himmel zu erleben auf der Erde und uns als Mut aus unserer Sehnsucht heraus weit aufdient. Habe ich die paar Fragen, die ich auf der Predigtnotiz hatte und da habe. Was erwarten wir von Gott? Für uns als Gemeinde und für uns persönlich. Was brennt in ihm und in meinem Herz? Und was bittest du Gott gerade im Moment, jetzt in diesen Tagen, in dieser Stunde? Und was bittest du Gott für dich und auch für die Gemeinde? Für mich persönlich gibt es zwei Sachen. Ich will immer wieder neu so nah wie möglich bei Jesus sein. Und ich will immer mehr sein Wesen verwandelt werden. Durch sein Wort, das ich lese. Durch Gebetszeiten. Durch Momente in der Stille bei ihm, dass er mit seiner ganzen Macht und Herrlichkeit an mir wirken kann. Damit sein Leben aus meinem Leben herausfließt. Dass der Duft von dem Himmel, wo er durch sich selber, wo er in mir ist, in mich geleitet hat, dass seine Gegenwart in mir in jedem Bereich von seinem Leben wahrgenommen werden, immer besser, der Störsender bin immer ich. Und dass das passiert, bevor ich überhaupt irgendetwas Frommes rauslasse. Wir kommen dabei die Ströme vom lebendigen Wasser in Sinn, wo ich wieder lesen durfte. Da Johannes 7,38, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und die Schrift, die Jesus zitiert, ist wahrscheinlich Sacharja 14,18, wo es heisst, dass ein Fluss unter dem Tempel von Zion, von Jerusalem rauskommt. Ein Wasserstrom. Offenbarung, der Strom vom lebendigen Wasser. Was brennt in unserem Herz? Als zweites brennt in meinem Herz der Wunsch, dass der Herr es uns allen hier schenkt, dass wir in seiner Kraft und unseren Gaben entsprechend hier dabei dürfen mitwirken, dass andere Menschen mit uns zusammen auch eine Begegnung mit Jesus dürfen haben. Ich möchte noch mehr Leute, die Lateinisch schreiben, einfach so aus heiterem Himmel. Weil Gott dann wirkt. Dass Jesus wirklich ihnen die Begegnung schenkt. Und dass der Herr uns schenkt, dass wir von ihm geleitet dürfen sein, andere Menschen auf unseren Weg, auf einen Weg mitzunehmen, damit wir auch ihnen können behilflich sein dabei, dass sie ihm ihr Leben können anvertrauen können. Und dürfen erleben, wie der Himmel dann eben gerade ihrem Leben, ihrem eigenen Leben auf der Erde herabkommt. Aus dieser bewusst gesuchten Nähe, aus dieser bewussten Abhängigkeit von Christus, weil, hey Leute, Johannes 15,5, ohne ihn können wir nichts tun, sagt Jesus, darf so in unserem Leben, als Gemeinde untereinander und mit anderen Menschen zusammen einfach wirklich immer mehr Himmel auf dieser Erde sichtbar und spürbar werden. Also wie es der Paulus in den Thessalonicher im ersten Brief schreibt, und er sagt, der Herr, lass eure Liebe zueinander und, nicht nur Ego-Trieb, und zu allen Menschen, das sind die, die noch nicht unterwegs sind mit ihnen, wachsen und überströmen, dass sie so stark wird, wie unsere Liebe zu euch. Der Paulus hat die Gemeinde zeitlang begleitet. Sein Team. An das Gebet von Paulus kann ich mich nur anschließen. Und mit dem schließe ich ab. Lassen wir es zu, dass der Herr an uns wirkt. Über alle unsere Bitten und Vorstellungen hinaus. An uns einzeln, aber auch an uns als gesamte Gemeinde. Dass die Menschen, die noch nicht mit Jesus leben, unwiderstehlich zu ihm gezogen werden. Durch das, was er mit uns zusammen darf wirken, an ihnen. In dieser Begegnung, die sie mit jedem von uns haben. So viel mehr Himmel wünsche ich mir für uns, hier auf dieser Erde. Dass uns allen geschenkt ist, zu erleben, wie eben immer noch mehr Menschen zu ihm dürfen kommen und ihm ihr ganzes Leben anvertrauen. So wie es das heisst, im 1. Timotheus 2,4, wo ich auch immer wieder bete auf meinen Hundespaziergängen, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Amen. Und wenn das passieren darf, dann kommt die Duftnote vom Himmel pur aus jedem Menschen raus. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt, dass du die Lobpreisgruppe ausrüstest. Vater, ich spreche ihnen im Namen Jesus alle Autorität, sie und alle Geistesgaben. Ich spreche ihnen die Ermutigung zu, die teilen, was Gott gibt, zur Erbauung und sind gesegnet und wirken im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist.